ich das auch mal hier einstellen? Nachdem so viele Leute das verstellt haben. Ja, guten Morgen. Es soll heute um den Text gehen, der wahrscheinlich nicht so oft behandelt wird. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich schon mal eine Predigt zu diesem Text gehört habe. Aber ich möchte aus diesem Text drei Prinzipien rausarbeiten, wo ich denke, dass wir die daraus lernen können. Und das erste Prinzip ist, Gott macht sich durch sein Handeln bemerkbar. Das zweite ist, Gottes Handeln ist die Grundlage für Evangelisation. Und das dritte ist, Gottes Handeln bewirkt Lobpreis. Also es geht um Gottes Handeln und um die Auswirkungen von Gottes Handeln. Und der Text steht in 2. Mose 18, die Verse 1 bis 12. Jethro aber, der Priester der Midianiter, der Schwiegervater Moses, hatte alles erfahren, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte. Dass der Herr nämlich die Israeliten aus Ägypten weggeführt hatte. Da nahm Jethro, der Schwiegervater Moses, Zipporah, Moses' Frau, die dieser zurückgelassen hatte, samt ihren beiden Söhnen, von denen der eine Gersom hieß, weil Mose gesagt hatte, ein Gast bin ich in einem fremden Land geworden, während der andere Eliezer hieß, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich vor dem Schwert des Pharaos errettet. Jethro also, der Schwiegervater Moses, kam mit den Söhnen Moses und dessen Frau zu Mose in die Wüste, wo jener sich am Berge Gottes gelagert hatte. Er ließ dem Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir, mit deiner Frau und ihren beiden Söhnen, die bei ihr sind. Da ging Mose seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich vor ihm und küsste ihn. Nachdem sie dann einander begrüßt hatten, traten sie in das Zelt ein. Hierauf erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um der Israeliten willen getan hatte und alle die Leiden, die ihnen unterwegs zugestoßen waren und wie der Herr sie errettet hatte. Da freute sich Jethro über all das Gute, das der Herr den Israeliten erwiesen hatte, indem er sie aus der Gewalt der Ägypter errettete. Und Jethro rief aus, gepriesen sei der Herr, der euch aus der Gewalt der Ägypter und aus der Gewalt des Pharaos errettet und der das Volk aus der Gewaltherrschaft der Ägypter befreit hat. Nun erkenne ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Er hat es bewiesen, als jene sich übermütig gegen sie benahmen. Darauf ließ Jethro, Moses Schwiegervater, Tiere zu einem Brand- und Schlachtopfer für Gott herbeibringen und Aaron nebst allen Ältesten der Israeliten kam herbei, um mit dem Schwiegervater Moses das Opfermahl vor Gott zu halten. Kurz zur Vorgeschichte unseres Textes. Das Volk der Israeliten war 430 Jahre lang in Ägypten gefangen. Am Anfang waren sie nicht gefangen, da ging es ihnen gut, aber irgendwann wendete sich das Blatt. Sie wurden zu Sklaven und mussten Sklavenarbeit leisten. Viele, viele Jahre lang. Und dann, am Ende dieser 430 Jahre, dann gab Gott Mose den Auftrag, Israel aus Ägypten herauszuführen. Das Problem war nur, der König von Ägypten, der Pharao, der wollte seine billigen Arbeitskräfte nicht ziehen lassen. Deswegen brachte Gott Plagen über Ägypten. Alles Wasser in Flüssen und Seen und auch in den Speichern wurde zu Blut und ungenießbar. Es gab eine Heuschreckenplage, eine Mückenplage, es gab eine absolute Finsternis, eine Froschplage und noch viele mehr. Aber weil Gott das Herz des Königs von Ägypten verhärtet hatte, ließ er die Israeliten immer noch nicht ziehen. Und zum Schluss tötete Gott alle Erstgeburt der Ägypter. Das heißt, von jedem Tier und auch in jeder Familie tötete Gott das Erstgeborene, auch den erstgeborenen Sohn. Und da erst ließ der Pharao das Volk Israel ziehen. Und die Israeliten, die einstigen Sklaven, die zogen nicht arm davon, sondern die Ägypter gaben ihnen Schmuck und Kostbarkeiten. Sie plünderten Ägypten quasi aus. Aber kaum waren sie dann weg, bereute der Pharao es schon und er jagte ihn mit seiner Armee nach. Und da stellte sich Gott in einer Wolke zwischen die Israeliten und die Verfolger Und Gott teilte dann das Wasser des Schilfmeers, sodass die Israeliten trockenen Fußes dann hindurchgehen konnten. Und dann ließ Gott die Wassermassen wieder zusammenfließen und die ägyptischen Soldaten sind alle da drin gestorben. Wir lesen, dass am nächsten Tag dann ihre Leichen am Ufer angeschwemmt wurden. Gott führt sein Volk Israel dann durch die Wüste und er prüft sie. Immer wieder versorgt er sie auf wundersame Weise mit Wasser, mit Fleisch, mit Brot. Aber immer wieder finden die Israeliten Grund zu jammern, zu klagen, zu rebellieren. Wünschten, sie wären doch wieder zurück in Ägypten, weil es da doch angeblich besser war. Und dann gibt es auch die Begebenheit mit ihren ersten Feinden, die sich ihnen in den Weg stellten, die Amalekiter. Auch da war Gott mit den Israeliten und er schenkte ihnen den Sieg. Und jetzt lagern also die Israeliten in der Wüste am Berg Gottes und das ist ziemlich am Anfang von ja, diesen 40 Jahren, die sie dann noch durch die Wüste wandern sollten. Und was bisher passiert ist, diese Vorgeschichte, das war so prägend in der Geschichte Israels und so eng mit Gottes Eingreifen verknüpft, dass Gott immer im weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder als der Gott, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, bezeichnet wurde. Also so hat Gott sich vorgestellt und so wurde Gott auch immer wieder genannt, der Gott, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Also dieses Ereignis war so prägend, dass es definierend wurde für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und jetzt haben wir in dem Bibeltext gelesen, dass das nicht unbemerkt blieb. Es konnte nicht unbemerkt bleiben, wenn hunderttausende Menschen samt Vieh, Kindern sich auf die Wanderschaft begeben, wenn eine ganze Armee in den Wasserfluten umkommt und stirbt. Es ist also nicht so, dass das still und heimlich irgendwo passiert ist und es niemand mitbekommen hat, sondern diese Ereignisse haben sehr große Wellen geschlagen. Und so lesen wir, dass Jethro, der Schwiegervater von Moses, das mitbekommen hat. Jethro war im Land Midian, also nicht in Ägypten, sondern in Midian. Das ist östlich von Ägypten in einem anderen Land und bis dorthin wurde das bekannt. Mose hatte ja bei Jethro gewohnt. Er war 40 Jahre bei ihm, hat Schafe gehütet. Er ist dorthin geflohen, weil er ja Probleme hatte in Ägypten und hat dann 40 Jahre dort im Exil gewohnt, bis Gott ihn eben zurückgeschickt hat, um sein Volk da rauszuführen. Und alles, was jetzt vorher passiert ist, erstreckt sich über 18 Kapitel ungefähr in der Bibel, also einige Zeit. Und alle diese Wunder, es ist ja nicht nur ein Wunder, sondern es ist Wunder nach Wunder nach Wunder. Und eine Gefahr nach der anderen, aus der Gott die Israeliten errettet. Und das wurde so bekannt, dass eben auch Jethro das mitbekommen hat und es hat ihn so sehr bewegt, dass er dann zu Mose gegangen ist. Er hat dann Zipporah genommen, das ist Jethros Tochter, die Frau von Mose und die beiden Kinder und ist dann zu Mose gegangen. Wir wissen nicht, warum die Frau und die Kinder dann getrennt waren von Mose. Wahrscheinlich hat er sie, also er hat sie zurückgeschickt, das wissen wir, aber warum wissen wir nicht? Vielleicht wollte er sie einfach vor diesen Gefahren verbunden mit dem Auszug dann beschützen. Was sagt es jetzt über Gott aus? Wir können hier lernen, denke ich, dass Gott sich bemerkbar macht. Gott macht sich in seiner Welt bemerkbar, unüberhörbar und unübersehbar. Unsere Welt ist gezeichnet von den Spuren, die Gottes Handeln hinterlassen. Unsere Welt und unsere Geschichte ist durchdrungen von Gottes Handeln. Das sagt auch Paulus im Römerbrief. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Römer 1, Vers 20. Und auch Jesus sagt es. Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Es ist also nicht so, dass Gott die Welt einmal geschaffen hat und dieses System einmal geschaffen hat und dann anfänglich so einen Impuls, einen Anstupser gegeben hat und dann sich zurückgelehnt hat und zugeschaut hat. Sondern Gott handelt weiterhin, fortwährend. Und Gottes Handeln bleibt kein Geheimnis. Er ist kein anonymer Wohltäter, sondern er macht sich selbst bekannt durch sein Handeln. Und dieses Gott macht sich bekannt, das kann man auch nennen, Gottes Offenbarung. Das ist gemeint, wenn man sagt, Gott offenbart sich. Und immer wenn sich Gott offenbart, heißt es in einer gewissen Weise, er zeigt sich gnädig. Er sagt, hier, ich kann gefunden werden. Wenn Gott sich verbirgt, dann hat der Mensch überhaupt keine Chance mehr. Aber solange Gott sich offenbart, ist es eben diese Gnade und diese Hoffnung. Ich möchte jetzt noch einen Vers dazu lesen aus Jesaja 45, wo Gott es auch selber sagt, dass er eben ein Gott ist, der gefunden werden kann, der bemerkbar ist. Jesaja 45, die Verse 18 bis 19. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat, er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Nicht im Verborgenen habe ich geredet, an einem Ort des Landes der Finsternis. Ich sprach nicht zu den Nachkommen Jakobs, sucht mich vergeblich. Ich bin der Herr, der Gerechtigkeit redet, der Aufrichtiges verkündet. Also er sagt, er hat nicht gesagt, ja, sucht mich umsonst, sondern er impliziert ins Gegenteil. Er hat gesagt, sucht mich, weil ich eben zu finden bin. Das hat Gott gesagt. Bei der Vorbereitung auf die Predigt bin ich über eine Webseite gestoßen, wo in dem Kontext von dem Bibelvers eine andere Bibelstelle zitiert wurde, wo jemand Gott vorwirft, er würde sich verbergen. Und auf dieser Webseite war nur dieser eine Vers, wo dann sagt, ja, Gott ist ein Gott, der sich verbirgt, weil dieser eine Vers völlig aus dem Kontext gerissen war. Es ist wichtig, da ganz zu lesen. Genau, also Gott ist kein Gott, der sich grundsätzlich verbirgt, sondern der sich finden lässt, der sich bemerkbar macht, der mit dem Zaunpfahl winkt. Also Gott macht sich durch sein Handeln bemerkbar. Das ist das erste Prinzip aus dieser Begebenheit, wo Jethro zu Mose kommt. Das zweite ist, Gottes Handeln ist Grundlage für Evangelisation. Ich lese nochmal aus unserem Bibeltext, den Vers 8. Hierauf erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um der Israeliten willen getan hatte und alle die Leiden, die ihnen unterwegs zugestoßen waren und wie der Herr sie errettet hatte. Ich habe ja gesagt, die Ereignisse haben große Wellen geschlagen und Jethro hat es mitbekommen. Warum erzählt Mose ihm dann nochmal alles? Warum lesen wir hier, dass Mose ihm dann alles nochmal erzählt hat? Ich denke, Jethro hat mitbekommen, was äußerlich sichtbar war und das, was bekannt wurde. Die Hard Facts, die Tatsachen wie ja eine Nachrichtenmeldung. Aber Mose war ja mittendrin im Geschehen. Er hat alles hautnah mitbekommen. Er weiß, wie er sich gefühlt hat, als er immer wieder zum Pharao musste und immer wieder abgewiesen wurde. Er hat erlebt, wie mächtig diese Plagen waren und wie der Pharao sich doch immer wieder geweigert hat, sie gehen zu lassen. Und er hat auch diese furchtbare Nacht miterlebt, als der Würgeengel alle Erstgeburt tötete. Und dann hat er erleben dürfen, dass endlich dieser lang ersehnte Tag kam. Der Tag, an dem Gott sein Versprechen wahrgemacht hat. Das Unmögliche, das Unglaubliche war dann Wirklichkeit. Sie konnten aus Ägypten wegziehen und Gott selbst zog mit ihnen. Und selbst dann, als die Ägypter ihnen nachsetzten und sie verfolgten, hat er das Wunder erlebt, dass Gott sie eben trockenen Fußes durch das Meer hat laufen lassen und er selber ist trockenen Fußes durchgelaufen und er hat die Ägypter selber in den Fluten sterben sehen. Und er weiß auch, wie es war dann in der Wüste, als die Israeliten immer wieder rebellierten und es nicht sehen wollten, wie Gott sie bewahrt hat und immer rebelliert hatten und er hat auch mit Hunger und Durst gelitten und er hat auch den Kampf angesehen mit den Amalekitern und er hat gesehen, wie Israel gesiegt hat und dass Israel durch Gottes Hilfe gesiegt hat. Er hat nicht nur von dieser großen Rettung Gottes gehört, sondern er hat sie erlebt. Und das macht einen Unterschied. Und er konnte Jethro jede Einzelheit, jede Gefühlsregung aus seiner Sicht, wie er es miterlebt hat, berichten. Also Mose ist ein Evangelist. Er erzählt, wie der Herr rettet. Und das Wunderbare hier, seine Evangelisation, seine Botschaft beginnt nicht bei Null. Er muss sich nichts ausdenken. Stellt euch vor, Mose müsste irgendwas erzählen, was niemand irgendwie nachprüfen kann, von dem niemand wozu niemand irgendeinen Bezug hat, irgendeine Geschichte, die vielleicht gar nicht wahr ist, damit könnte er nicht überzeugen. Aber der Anknüpfungspunkt für Moses Botschaft ist Gottes Handeln. Das, was tatsächlich passiert ist, das, was wahrnehmbar und bemerkbar war, sichtbar. Dieses Handeln Gottes geht der Verkündigung durch Mose voraus und dieses Handeln Gottes ist die Grundlage, auf der die Botschaft aufbaut. Und dieses Handeln Gottes ist unleugbar und offensichtlich. Und auch Paulus knüpft daran an. Wir lesen, dass er in Athen war und dort mit den Philosophen diskutiert hat. Und da hat er auch daran angeknüpft und er hat angeknüpft an dieses Prinzip, dass Gott sichtbar ist und bemerkbar und auffindbar. Und er sagt ihnen da, der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand erbaut sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas bedürfte, während er doch selbst allen Wesen Leben und Atem und alles andere gibt. Er hat auch gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht von einem einzigen Stammvater her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt und hat für sie bestimmte Zeiten ihres Bestehens und auch die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn wohl wahrnehmen und finden können. Ihn, der ja nicht fern von einem jeden unter uns ist, denn in ihm leben wir und bewegen wir uns und sind wir. Paulus knüpft daran an, er sagt, Gott ist doch ein Gott, der sich finden lässt. Also Gottes Handeln ist Grundlage für Evangelisation. Und Evangelisation ist per Definition das Reden über Gottes Handeln. Das lässt sich nicht voneinander lösen. Das Reden über Gottes Handeln und über seine Rettung. Und wir haben im ersten Punkt gesehen, dass Gott fortwährend handelt. Zusammengefasst kann man also sagen, Gott macht sich durch sein Handeln bemerkbar und sein Handeln ist die Grundlage für Evangelisation. Das heißt auch, es gibt immer was, über das man reden kann. Wenn Gott nicht aufhört zu wirken, dann gibt es immer was, über das man reden kann. Und unsere Aufgabe ist es, aufmerksam zu sein, Gottes Handeln zu bemerken und darüber zu reden. Ich glaube, manchmal ist unsere Furcht vor Menschen größer als unsere Begeisterung über Gottes Handeln. Wenn wir mit den Menschen um uns herum reden, da wird so viel dem Zufall zugeschrieben, dem Schicksal, dem Karma, dem Glück. Die Menschen schämen sich nicht, an diese alle Dinge zu appellieren und zu glauben, an ausgleichende Gerechtigkeit, an Natur, losgelöst von dem Schöpfer, an Schicksal, an Glück. Die schämen sich nicht daran zu glauben, es ist ein irrationaler Glaube. Warum schäme ich mich dann so oft zu sagen, was ich glaube? Wir sind aufgerufen, dieses Feld nicht dem Feind zu überlassen, denn dem Teufel ist es egal, woran die Menschen glauben. Dem Teufel ist es komplett egal, wem die Menschen das zuschreiben, was um sie herum passiert, das Gute oder das Schlechte. Hauptsache, es ist nicht Gott. Hauptsache, sie sehen nicht Gott dahinter und sie glauben nicht, dass Gott irgendwie handelt. Aber wir kennen die Wahrheit, wir haben Gottes Handeln bemerkt und wir dürfen freimütig und überzeugt und selbstbewusst auf Gott hinweisen und ihn als den Urheber und als den benennen, der handelt. Das dritte und letzte Prinzip aus diesem Text, Gottes Handeln bewirkt Lobpreis. Nachdem Jethro zu den allgemein bekannten Fakten jetzt noch Moses Sicht kannte und damit reingenommen wurde, da lesen wir, er freute sich. Er freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte. Er freute sich, dass der Herr das Volk aus der Hand der Ägypter gerettet hat. Es ist eine Freude über das Handeln Gottes. Und sich über das Handeln Gottes freuen zu können, ist ein gutes Zeichen. Das heißt, man stimmt mit Gott überein. Wir lesen hier auch, was die Antwort von Jethro war auf diese gute Botschaft. Seine Antwort war, er hat sich gefreut und er hat Gott gelobt und gepriesen. Er sagt, gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharaos, der das Volk errettet hat unter der Hand der Ägypter weg. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Übermut handelten, war er über ihnen. Jethro wird beschrieben als der Priester der Midianiter und wir wissen nicht, was das für ein Priesterdienst war. Wir wissen nicht, was er verehrt hat, an welchen Gott oder welche Götter er geglaubt hat. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Manche denken, er hat an den Gott Abrahams geglaubt. Die Midianiter stammen ja auch über Umwege von Abraham ab. Andere denken, dass er irgendwelche Götzen verehrt hat und sich hier dann bekehrt hat. Ich denke auch, dass er nicht den Gott Israels verehrt hat. Aber es tut auch eigentlich gar nichts zur Sache. Es ist egal für diesen Punkt jetzt. Es ist unerheblich. Wir lesen hier, nachdem er von Gottes Handeln gehört hat, glaubt er an diesen einen und allein wahren Gott und verehrt ihn. Nun weiß ich, dass der Herr, also Jahwe steht hier, der ewig Seiende, größer ist als alle Götter. Und dann opfert er ein Brandopfer und ein Schlachtopfer und betet Gott an und hält ein Mahl mit Mose, mit Aaron und mit den Ältesten Israels. Und dieser Lobpreis ist ein Ausdruck des Glaubens. Und Gott liebt Lobpreis. Und mit Lobpreis meine ich jetzt nicht Musik. Für uns ist Lobpreis eingegrenzt auf Musik. Irgendwann wurde diese Verknüpfung so, hat sich so eingebürgert. Lobpreis bedeutet, Gott zu loben und zu preisen. Und eine Form davon kann durch Musik sein. Und dieses Vorbild, Gott durch Musik zu loben und zu preisen, finden wir im Alten und im Neuen Testament. Aber es gibt noch viel mehr Formen von Lobpreis. Und so wie wir es hier bei Jethro sehen, er drückt es einfach aus in Worten. Er lobt und er preist Gott. Und es ist ein Wesenszug Gottes, dass er Lobpreis liebt. Er will gepriesen werden. Und Gott liebt Lobpreis so sehr, dass er selber diesen Lobpreis bewirken will. So wie wir es bei Jethro gesehen haben. Es ist Gott, der diesen Lobpreis bewirkt hat. Man kann sogar sagen, Gott ist deswegen gut und tut deswegen Gutes, damit wir ihn dafür loben und preisen. Ich weiß nicht, wer von euch den Unterschied kennt zwischen Ziel und Zweck. Das sind zwei Worte, die oft gleichartig verwendet werden oder austauschbar. Sie sind auch sehr ähnlich. Man kann es aber schon unterscheiden. Ziel ist, was soll erreicht werden? Ziel beschreibt, was soll erreicht werden? Was ist das Ziel? Und der Zweck ist, warum soll das erreicht werden? Warum will ich dieses Ziel erreichen? Und bezogen auf Lobpreis denke ich, das Ziel ist, dass Gott und sein Wesen gelobt und gepriesen wird. Und der Zweck, warum soll das passieren? Weil Gott gut und gnädig und absolut lobenswert ist. Der Zweck liegt in Gott, in seinem Wesen selbst. Und ich will das anhand von dem Bibeltext verdeutlichen. In Epheser 1 wird dreimal der Lobpreis Gottes und der Lobpreis seines Wesens als das Ziel von Gottes Handeln dargestellt. Das heißt, Gott macht was mit der Absicht, dass daraus Lobpreis entsteht. Und da geht es um die Errettung, über Gottes Beschluss, Menschen auszuerwählen und zu retten. Epheser 1, und ich lese jetzt die Verse 3 bis 6 und dann Vers 11 und dann Vers 13. Das sind diese drei Stellen, wo es um diesen Lobpreis geht. Also Epheser 1, da fängt es an, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und untadelig vor seinem Angesicht dastehen sollen und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Also er hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Die zweite Stelle, Epheser 1, Vers 11. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Und in Vers 13, In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der die Anzahlung für unser Erbe ist und die Erlösung seines Eigentums zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich fasse es nochmal kurz zusammen, weil das jetzt viele Verse waren. Was bedeutet das? Das erste, Gläubige sind vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt und erwählt zu Söhnen Gottes zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das zweite, Gläubige erhalten entsprechend ihrer Sohnschaft ein Erbteil, die Rettung, das Heil zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Und das dritte, Gläubige sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt, der ein Unterpfand, eine Anzahlung auf das Erbe ist zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dreimal kommt es hier vor, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das will Gott bewirken. Und wenn es um die Errettung geht, dann ist es sehr, sehr vielschichtig und beinhaltet viele Gesichtspunkte. Aber was hier in dieser Bibelstelle, in Epheser 1, ganz deutlich wird, Gott will Menschen retten, das ist das Ziel, damit sie ihn, seine Herrlichkeit, seine Gnade loben und preisen. Das ist der Zweck. Wir sehen also, Lobpreis spielt eine ganz entscheidende Rolle in diesem Heilsplan Gottes. Und durch sein rettendes Handeln bewirkt Gott Lobpreis. Und wenn wir diese drei Punkte jetzt zusammennehmen, dann wissen wir auch, worüber wir reden können. Jeder, der Christ ist, der gläubig ist, der hat erlebt, wie Gott in seinem Leben wirkt und handelt und hat was, worüber er erzählen kann. Niemand von uns muss irgendwie aus dem Leeren schöpfen, sondern jeder, der gläubig ist, der hat was, worüber er reden kann, wie Gott an ihm gewirkt hat, wie Gott ihn zum Glauben geführt hat. Ich komme zum Schluss. Wir sehen also, was für Auswirkungen Gottes Handeln hat. Das ist ja das Thema heute. Und durch sein Handeln teilt sich Gott mit, ist bemerkbar. Gottes Handeln ist die Grundlage, über ihn und über seine Rettung zu sprechen. Und Gottes Handeln bewirkt diesen Lobpreis. So viel von mir zu diesem Bibeltext und ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht verborgen hältst und verborgen gehalten hast, sondern ja, dass von Anfang an du dich mitgeteilt hast und dass du auch selbst auf die Erde gekommen bist, damit wir Menschen dich erkennen können und an dich glauben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir offen sind für dein Handeln, dass wir sehen, wo du wirkst, dass wir sehen, wo du dich bemerkbar machst. Ich bitte dich, dass du uns wirklich Freimut gibst und Gelegenheit, über dein Handeln zu reden. Und ich bitte dich, dass wir immer mehr ja, dich loben und preisen für das, was du tust und für das, was du bist. Amen.